Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Wenn man jemanden berührt, wird man ja immer selber auch berührt, ne? Also es ist ja nie was Einseitiges. Ich kann ja nicht jemand anders berühren, ohne selbst berührt zu werden.
Dass wir uns selbst berühren, wenn wir andere berühren. Also dieser Aspekt der Selbstwahrnehmung und des Erkennens des eigenen Ichs auf körperlicher Ebene, das fand ich total spannend und hat mich tatsächlich berührt, auch im übertragenen Sinne natürlich. Ja, und dieses Gespräch ist aus vielen, vielen Gründen, aus den ganzen Inhalten, finde ich sehr empfehlenswert und hörenswert. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst, denn häufig ist das die Voraussetzung dafür. Und damit sind wir eigentlich auch hier beim Thema, denn das, was ich häufig mit Menschen mache, wie ich mit ihnen arbeite, ist, geht um die Berührung im übertragenen Sinne. Und hier in dem Podcast, in dieser Folge, geht es um die körperliche Berührung. Deswegen gefällt das so. Dass ich mich selbst berühre, wenn ich jemand anderen berühre. Also dieser Aspekt der Selbstwahrnehmung, also auch des Selbsterkennens, den finde ich hochspannend. Und das hat mich wirklich bewegt und berührt, im übertragenen Sinne natürlich, in dieser Folge über körperliche Berührung. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig beginnt es da, dass wir erstmal mit uns selbst in Kontakt kommen. Wie das in deiner Familie funktionieren kann, das suche und finde ich mit dir heraus in Coachings, in Seminaren oder in Online-Kursen, wie jetzt dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der startet jetzt am 7. starten die Pre-Works, also am 7. Januar. Du bist herzlich eingeladen, wenn du Lust hast, komm dazu. Wir sind schon eine kleine, schöne Truppe und es sind aber noch Plätze frei. Falls du noch unsicher sein solltest und überlegst, am 7. gibt es auch um 16 Uhr ein kleines Webinar, ein Live-Webinar mit mir. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und auf Facebook, in meinem Newsletter und an vielen anderen Orten. Ja, ich freue mich einfach auf dich und auf diese Gruppe. Die wird ganz toll werden. Noch eine kleine Ankündigung. Apropos Gruppe. Es wird einen neuen Kreis der Väter geben und der wird diesmal online sein. Ja. Corona geschuldet zum einen, aber auch, weil ich immer Anfragen bekomme, auch von Menschen, die jetzt nicht aus dem Kölner Raum kommen, die sagen, ey, ich würde so gerne mitmachen. Jetzt kannst du es machen. Es dauert noch eine kleine Weile, aber ich sag mal so ab März, so Richtung März, Ende Februar ist der Kurs geplant und wie gesagt, du kannst aus ganz Deutschland oder ganz Dach oder aus der ganzen Welt, du kannst teilnehmen von wo aus du möchtest, auch aus Köln natürlich. Denn leider können wir uns zurzeit nicht live sehen, also in einem Präsenzseminar sehen und ja, das finde ich total schade, weil mir die Berührung und die Präsenz so wichtig ist und da sind wir beim Thema dieser Folge. Rebecca Böhme, Dr. Rebecca Böhme, ist Neurowissenschaftlerin und arbeitet als Assistenzprofessorin in Linköping in Schweden. Da lebt sie und auch mit ihrer Familie. Rebecca hat zwei Bücher geschrieben, eins über Resilienz und das zweite heißt Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Und das ist auch das Thema dieser Folge. Aber hör selbst rein, was Rebecca zu sagen hat. Hallo Rebecca, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Du hast ein Buch geschrieben über Berührung, Human Touch. Wieso sind Berührungen für uns so wichtig?
Berührungen sind, erstmal ist es wichtig, überhaupt darüber nachzudenken, dass Berührungen so wichtig sind für uns, weil Berührungen oft eigentlich so eine Nebensache sind, ne? Also das ist uns gar nicht bewusst, wie wichtig Berührungen für uns sind. Jetzt vielleicht etwas mehr, natürlich in der Corona-Zeit, wo wir das nicht so dürfen, da merkt man mehr, dass es fehlt, aber es ist eben tatsächlich so, dass zumindest vorher es oft so eine Nebensache war, wo man nicht drüber nachgedacht hat. Also wollen wir erstmal feststellen, Berührungen sind wichtig, das ist ganz klar. Berührungen sind wichtig dafür, dass wir Beziehungen herstellen, dass wir Nähe herstellen mit unseren Mitmenschen. Wir nutzen Berührungen ganz viel in der nonverbalen Kommunikation, zum Vermitteln von verschiedenen Emotionen und Gefühlen, besonders Liebe und Mitgefühl, Trost werden eben über Berührung vermittelt. Bei Kindern sind Berührungen grundsätzlich ganz wichtig für die Entwicklung, aber eben nicht nur in der Kindheit, sondern eben durchs ganze Leben hinweg. Eigentlich bleiben Berührungen wichtig. Nur es ist so, dass man es halt dann vielleicht so vor allem in der Mitte des Lebens ein bisschen vergisst, vielleicht nicht mehr so sehr spürt. Außer natürlich, wenn man in einer Liebesbeziehung ist, dann ist es klar, dass ist, aber sonst treten die vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund. Dann ist es auch oft so, dass wir im Alter plötzlich wieder so realisieren, wie wichtig das eigentlich ist. Man sieht man öfters mal, dass alte Menschen darüber berichten, dass sie gerne umarmt werden wollen, dass sie eigentlich mehr Berührung sich wünschen in ihrem Leben, dass sie wieder dieses körperliche, dieses leibliche Miteinander mit anderen Menschen schätzen.
Ja. Was passiert da im Körper, wenn wir uns berühren?
Also da passiert einiges. Ganz wichtig ist natürlich, dass es davon abhängig ist, wer uns da berührt, in welcher Situation wir uns befinden, ob wir das gerade wollen oder nicht. Das ist ganz wichtig. Also insofern kann man nicht grundsätzlich sagen, also eine liebevolle Berührung, selbst wenn das nett gemeint ist, hat immer positive Folgen, sondern eben nur, das muss man dazu sagen, natürlich nur, wenn wir das auch wollen, wenn wir den anderen Menschen mögen, wenn der uns sympathisch ist und wenn es auch in die Situation passt. Ne? Und wenn das jetzt alles gegeben ist, sagen wir haben also eine liebevolle Berührung von jemandem, den wir mögen und es ist uns gerade sehr angenehm, dann passieren eigentlich viele schöne positive Sachen bei uns. Also erstmal ist es so, dass sich die Atemfrequenz senkt, dann der Herzschlag geht ein bisschen runter. Dann kann man messen, auch experimentell, dass wir weniger Stresshormon im Blut haben. Also Cortisol ist ja dieses bekannte Stresshormon. Und ich kann tatsächlich messen, nach einer liebevollen Berührung, wie zum Beispiel einer langen Umarmung, haben wir weniger davon im Körper. Und tatsächlich entspricht es natürlich dann auch nicht nur diesen labortechnisch gemessenen Werten, sondern eben auch dem tatsächlichen Empfinden. Wenn man die Leute fragt, wie gestresst bist du denn jetzt, kann man sehen, dass so eine Berührung tatsächlich auch das empfundene Stresslevel runterbringt.
Wow. Gibt es eine Mindestdauer für eine Umarmung oder Berührung?
Ich glaube nicht, dass jemand das so gemessen hat bisher, um zu sehen sozusagen, was ist die Mindestdauer? Ist es jetzt eine Sekunde oder drei oder fünf? Ich denke, auch da hat es wieder sehr mit der Situation zu tun. Ne? Also ich meine, man sieht ja zum Beispiel, kennt ja sie selber irgendwie so aus seinem privaten Leben wahrscheinlich, dass wenn man nur so ganz flüchtig von jemandem berührt wird, in dem man vielleicht ein bisschen verliebt ist, ne, für den man sich interessiert, dann spürt man das sofort. Ne? Dann ist das sofort ein Schmetterling, ein Kribbelgefühl, selbst wenn es nur eine Sekunde war. Und dann ist es aber auch oft so, dass man irgendwie Menschen irgendwie zufällig berührt, vielleicht im Bus, heutzutage vielleicht nicht, aber vor Corona. Und das hat dann gar keine Auswirkungen in dem Sinne. Insofern kommt es wirklich immer sehr darauf an, was ist die Situation, auch was bezweckt der andere damit, wer ist das?
Ja, das hast du im Buch auch, glaube ich, geschrieben, dieser Kontext ist so abhängig, ne? Also eine Berührung im Bus oder an manchen Stellen ist es auch einfach zu viel. Ne? Also mir wird es auch schnell zu viel, wenn es so eng wird, ne? In der Stadt oder so. Auch vor Corona schon. Ja, manchmal habe ich dann das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. So.
Ganz genau, ja. Also ich meine, wenn es fremde Menschen sind, dann ist das ja auch wirklich noch was ganz anderes, zu dem wir gar keine Beziehung haben. Wenn die uns so auf die Pelle rücken, das ist ganz normal, dass man das dann eher als unangenehm empfindet. Also Berührungen sind nicht nur was Positives, das ist ganz klar.
Stimmt, gibt ja auch den Bereich Missbrauch. Ne? Da musste ich eben dran denken, wo du sagst, es kann so liebevoll gemeint sein, wenn ich das nicht will, dann ja.
Ganz genau. Insofern ist es wichtig, das immer dazu zu sagen. Es muss eben auch ein Einverständnis herrschen. Aber gleichzeitig müssen wir halt eben auch aufpassen, dass diese Vorsicht und dieses, es ist ja gerade aktuell auch in der gesellschaftlichen Diskussion ein großer Fokus eben auf dieses Einverständnis, was ja auch ganz wichtig ist, vor allem im Zusammenhang mit MeToo und so weiter. Allerdings müssen wir eben auch gleichzeitig, denke ich, darauf achten, dass das nicht dazu führt, dass wir jetzt alle Berührungen irgendwie verteufeln und alle Berührungen komplett abschaffen, sozusagen aus erhöhtem Sicherheitsbedürfnis, weil das eben auch wirklich schwerwiegende Folgen haben kann.
Gibt ja so Länder, in denen das halt quasi dann verboten ist, im Kindergartenbereich, also die Kinder auf den Schoß zu nehmen, ne?
Genau, ja. Also das habe ich gehört in England, zumindest in manchen Kindergärten, ich weiß nicht, ob es überall ist, dass die Kinder also nicht angefasst werden dürfen. Und also ich meine, das muss man sich mal einfach überlegen, das kennen ja auch alle ich denke mal, alle Menschen, auf jeden Fall alle Eltern, dass wenn ein Kind irgendwie hingefallen ist und anfängt zu weinen, weil es sich wehgetan hat, die erste Reaktion ist ja, dass man hingeht, irgendwie die Stelle, vielleicht wo es draufgefallen ist, ein bisschen reibt oder drückt oder so, damit das nicht mehr so wehtut. Das dürfen die dann aber nicht machen, die Erzieher. Das ist ja schrecklich. Also ich meine, das ist ja auch emotionaler Missbrauch, wenn man dann eben das Kind nicht trösten darf. Wow. Also es ist ganz schwierig.
Ja. Was passiert, wenn ich dieser Intuition folge, diesem Impuls, das Kind in den Arm zu nehmen? Was passiert dann im Kind? Oder vielleicht auch in mir?
Ja, was beim Kind passiert, ist ja natürlich eben genau, was ich eben vorhin auch schon erwähnt hatte, ne? Dass eben das empfundene Stresslevel runtergeht. Das Kind beruhigt sich, ne? Es kann so ein bisschen durchatmen. Man merkt das ja auch tatsächlich oft richtig körperlich, wenn man das Kind in den Arm nimmt, wie es dann, wenn es gerade, also gerade besonders stark weint zum Beispiel, dass es dann tatsächlich so endlich mal durchatmen kann. Man hilft dem Kind also durch eine liebevolle und ruhige Berührung in der Situation, seine eigenen Emotionen zu regulieren. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade wenn die noch klein sind, sind die noch nicht so gut im Emotionen regulieren. Mhm. Das kennen wir ja, glaube ich, auch alle als Eltern, dass es wirklich nicht so einfach ist, wenn man sich da mal reingesteigert hat in so einen Beinkrampf. Mhm. Und da ist es eben ganz wichtig, über Berührung diese leibliche Ruhe wieder reinzubringen.
Mhm. Du schreibst ja auch, dass das manchmal immer noch unter diesem Titel Verwöhnen, ne, so kritisch gesehen wird. Kannst du da was zu sagen? Weil das viele Eltern, glaube ich, auch gerade so die aus dem bindungs- und bedürfnisorientierten Bereich kommen, dann halt auch schwer, die unter so einer Erklärungsnot sind, ne? Weil wenn die ihren Weg gehen, dann von außen oft der Vorwurf kommt, du verwöhnst das, ne? Da wirst du sehen, was du davon hast, ne? So.
Ja. Also ich meine, ich denke, es ist lange nicht mehr so schlimm, wie es mal war, ne? Also es ist ja inzwischen durchaus anerkannt, dass man Kinder in den Arm nehmen soll und streicheln, wenn sie sich wehgetan haben und Trost spenden, in Nähe geben. Das ist ja, glaube ich, inzwischen relativ gesellschaftlich anerkannt, dass es wichtig ist. Allerdings stimmt es ja tatsächlich, dass man, glaube ich, wenn man eben gerade so bedürfnisorientiert mit seinen Kindern umgeht, dass man da trotzdem nach wie vor oft noch so ein bisschen schief angeschaut wird. Also Familienbett, ne, langes Stillen, solche Sachen, die sind ja tatsächlich oft immer noch so ein bisschen, werden so ein bisschen schief angeschaut und irgendwie, da sagt man vielleicht nicht direkt was, aber hinterm Rücken wird dann wahrscheinlich nochmal drüber geredet. Ja, aber ich meine, die wissenschaftliche Lage dazu ist eigentlich ganz klar, dass es nichts mit Verwöhnen zu tun hat, dass das ganz normale, natürliche Bedürfnisse des Kindes sind. Macht ja auch also wirklich viel Sinn, wenn man sich das evolutionsbiologisch überlegt. Ja, also gerade Familienbett, die Frage, ob das kleine Kind mit 3-4 Jahren irgendwie alleine in einem dunklen Raum sich aufhalten soll. Also ist ja ganz klar, dass das lieber bei seinen Eltern sein möchte. Das ist einfach ein Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, für mich ist es eigentlich ganz logisch, dem Kind diese Sicherheit zu bieten. Aber ja, es ist eben leider doch so, dass gerade diese Aspekte, so dass das Kind vielleicht nicht alleine schläft oder dass man vielleicht länger als 6 Monate stillt, die Sachen werden ja leider doch immer noch ein bisschen als Verwöhnen angesehen, leider. Mhm.
Ja, ich kriege das auch mit, wenn es um Trösten geht, ne? Und wenn dann Eltern sehr darauf eingehen, zum Beispiel auf eine Situation und das Kind durch das Gefühl begleiten, ne? Ohne und jemand anders sagt, jetzt reicht's aber mal, ne? Also man muss auch mal so einen Schluss machen.
Ja, ne, da kommen wahrscheinlich da, glaube ich, auch noch so Geschlechterproblematiken mit hinein, ne? Also mit kleinen Jungs, dass man dann sagt, so, ne? Das klassische deutsche Sprichwort, Indianer weinen nicht, oder wie heißt das?
Kennt keinen Schmerz,
ja. Ja, irgendwie sowas. Das kommt da, glaube ich, auch stark mit rein. Was ja auch, also, finde ich, ziemlich traurig ist eigentlich, weil natürlich hilft Trost, umarmen und gestreichelt werden immer. Und da gibt es keinen Grund, warum kleine Jungs nicht genauso getröstet werden sollten wie kleine Mädchen. Also totaler Blödsinn eigentlich. Aber leider herrscht eben dieses Vorurteil immer noch vor. Die müssten halt da vielleicht irgendwie weniger emotional werden. Deswegen macht man das so.
Okay, was wäre ein wissenschaftliches Argument, wenn ich da mich verteidigen will oder einfach erklären möchte, weshalb ich das tue, was ich tue?
Ich würde mal sagen, wenn es darum gehen soll, dass die Kinder emotional weniger stark reagieren sollen eigentlich, dann ist es ja eben, wie ich vorhin sagte, eine Hilfe bei der Emotionsregulation. Wenn man die gerade in diesem jungen Alter von zwischen Baby und sagen wir mal 5 oder so ungefähr, wenn man die in dem Alter unterstützt bei der Emotionsregulation, wenn man denen hilft, runterzukommen, wenn die sich wehgetan haben, wenn die sich ärgern, wenn man einfach dabei ist und irgendwie einfach nur durch die körperliche Anwesenheit diese Nähe zeigt und dann aber auch die eigene Ruhe mit reinbringt, um zu zeigen, jetzt können wir uns auch mal wieder beruhigen. Das hilft dem Kind, um die eigenen körperlichen Prozesse, die ja eben auch mit so einer emotionalen Reaktion zusammenhängen, wieder runterzufahren. Und insofern, also kann man vielleicht sogar zu den Leuten, die denken, die Jungs sollten jetzt mal nicht so rumweinen und nicht so emotional sein, könnte man tatsächlich sogar auch sagen, ja, aber um ihnen das beizubringen, müssen wir denen eben doch körperliche, leibliche Nähe geben.
Und dieses Argument, naja, wenn ich sage, hör auf und es reicht, dann funktioniert ja auch auf eine Weise. Was macht das mit dem Kind langfristig vielleicht?
Ja, aber ich meine, das ist eben dann eben die alte Problematik, mit der, die uns auch die Bindungsforschung zeigt, ne? Dass das dazu führt, dass das Kind vielleicht dann aufhört, aber dass es dann nicht dieses Gefühl entwickelt, dass jemand anders da ist, der es unterstützt, der ihm hilft, der einfach Sicherheit bietet. Das ist ja also eigentlich wissenschaftlich gesehen ganz klar belegt, dass gerade in den frühen Kindheitsjahren es ganz wichtig ist, dass jemand immer da ist und zeigt, ich bin hier, ich unterstütze dich. Und selbst wenn wir einen Konflikt haben, ist es trotzdem, besteht unsere Beziehung weiterhin und ich bin immer noch hier. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann führt das eben tatsächlich dazu, dass das Kind eben so ein unsicheres Bindungsverhalten entwickelt und dann eben auch im Erwachsenenalter damit zu tun hat. Also wahrscheinlich dann Probleme hat im Beziehungsaufbau, Probleme entwickeln wird im Vertrauen in andere Menschen und in die Umwelt insgesamt. Also ich würde sagen, biologisch und psychologisch gesehen spricht eigentlich alles dafür, dass wir unsere Kinder umarmen und streicheln und trösten sollten.
Du schreibst ja auch, dass das so quasi ein Gemeingefühl ist, glaube ich, wenn ich das richtig hatte, das Berühren. Also insofern, dass es nicht nur uns gehört, also, sondern das, was Zwischenmenschliches ist.
Ja.
Was macht das denn mit uns jetzt, wenn es halt so die berührungslose Gesellschaft auch noch verdonnert ist, sich nicht zu berühren?
Ja, ich denke, das mit dem Gemeingefühl ist eigentlich ein ganz spannender Punkt im Sinne von, dass das eben nicht nur was mit mir zu tun hat. Das ist ja eben dieser Punkt ist, dass wenn man jemanden berührt, wird man ja immer selber auch berührt. Ne? Also es ist ja nie was Einseitiges. Ich kann ja nicht jemand anders berühren, ohne selbst berührt zu werden. Und insofern denke ich, ist das ein ganz spannender Punkt, eine interessante Art der Interaktion, wie wir miteinander umgehen, weil wir eben in der Berührung einerseits den anderen Menschen spüren, da ist dieser andere Körper, da ist der andere Mensch. Wir spüren die Atmung, vielleicht den Herzschlag, die Wärme des anderen. Und gleichzeitig spüren wir eben aber auch uns selbst. Wir spüren unseren eigenen Körper. Wir spüren, hier sind meine Grenzen, das ist mein Körper, hier hört der auf. Und insofern ist also Berührung ganz wichtig für die Selbstwahrnehmung.
Ah, okay.
Und sie stärkt natürlich gleichzeitig das Zusammensein. Also das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen die Antwort auf die Frage, was passiert mit berührungsloser Gesellschaft. Ne? Also das Problem ist eben, dass wir durch die Berührung ja eigentlich eine Nähe herstellen zwischen zwei Menschen. Und also es ist nicht nur so, dass wir gerne Menschen berühren, die uns nahe stehen, sondern dass wir durch die Berührung eigentlich auch Nähe schaffen.
Ah, okay.
So eine Art Feedback-Loop. Ja? Es ist also, wenn wir jemanden gerne haben, dann wollen wir den gerne berühren und dann durch die Berührung mögen wir den noch lieber eigentlich. Ist sehr wunderschön. Aber wenn uns jetzt natürlich das weggenommen wird, uns diese Erfahrung fehlt und wir das nicht dürfen wegen Corona, dann ist das natürlich ein großes Problem, weil dann dieser Feedback-Mechanismus wegfällt, weil wir dann eben nicht diese verstärkte Nähe durch die Berührung erschaffen können.
Was können wir da machen?
Ja, das ist schwierig. Also, ich meine, natürlich, zum Glück dürfen wir, wenn wir Familie haben, Menschen, mit denen wir zusammenleben, dürfen wir die noch berühren. Und das sollten wir auch tun. Aber natürlich ist es besonders schwierig für Menschen, die jetzt alleine leben oder eben auch so Sachen wie die Beziehung zwischen den Großeltern und den Enkeln. Ne? Das ist ja besonders schwierig mit älteren Menschen, die jetzt eben als Risikogruppe gelten. Und ich denke, wir können natürlich mal versuchen, Teilaspekte von dieser von diesem Mechanismus, der da vorhanden ist, irgendwie zu ersetzen. Man kann ja Nähe auch anders herstellen. Das ist ja nicht so, dass das nur über die Berührung geht. Man kann ja auch einfach ein richtig gutes Gespräch führen. Man kann auch Nähe und Verbundenheit herstellen, indem man zum Beispiel zusammen singt oder indem man zusammen ein Spiel spielt oder gemeinsam tanzt. Also so Sachen, wo sich vielleicht die Art und Weise, wie man denkt, synchronisiert oder die Art und Weise, wie man sich bewegt, synchronisiert. Das stellt auch eine Nähe und eine Verbundenheit her. Aber ich finde es ganz wichtig, auch immer dran zu denken, dass es vielleicht ein Ausgleich, es ist eine andere Art, Nähe herzustellen, aber es ist eben doch kein vollständiger Ersatz. Es kann kein Ersatz sein. Und insofern, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns jetzt an die Restriktionen halten. Das ist ja durchaus, die machen ja durchaus Sinn, in vielerlei Hinsicht zumindest. Und es ist aber trotzdem wichtig, eben nicht zu vergessen, wie wichtig Berührungen sind, sodass wir sozusagen, sobald wir wieder dürfen, hoffentlich, dauert das nicht mehr so lange, dass wir dann eben, also auch diese Ängste, die sich jetzt wahrscheinlich entwickeln, weil man Berührung jetzt als was Gefährliches ansieht, dass wir diese Ängste dann selbst herunterregulieren müssen und dass wir sozusagen dann uns selbst wieder vielleicht auch rational, bewusst der Berührung zuwenden und sagen, jetzt darf ich wieder, jetzt mache ich es aber auch wieder. Ne? Also man hat sich ja vielleicht angewöhnt, dass man jetzt Leute nicht mehr berührt. Man hat sich ja jetzt daran gewöhnt, dass man einen gewissen Abstand halten muss. Da müssen wir nachher wahrscheinlich auch wieder drüber nachdenken, um bewusst diesen Abstand wieder zu minimieren.
Mir kommt da so gerade, ist das, weil es diesen Begriff ja gab, mal berührungslose Gesellschaft, weiß gar nicht, ob das ein Buch war, aber ist es so, dass wir im Vergleich zu anderen Kulturen uns weniger berühren oder im Vergleich zu vielleicht auch irgendwelchen indigenen Völkern?
Das ist eine ganz interessante Frage. Es gibt da so ein bisschen unterschiedliche Studien dazu. Es gibt zwar einerseits Studien, die zeigen, dass wir tatsächlich, also in diesen, das ist ja so ein bisschen die Vorteile der kalten Nordländer, ne? Also in den nordischen Ländern uns tatsächlich weniger berühren als in den mehr südlichen Ländern. Allerdings ist es interessant, dass diese Studien meistens Berührungen im öffentlichen Raum untersuchen. Die schauten sich zum Beispiel an, wie oft sich Pärchen im Café gegenseitig berühren oder am Flughafen. Ja? Und das ist tatsächlich, da findet man tatsächlich diesen Unterschied. Wenn man sich aber jetzt Berührungen so im ganz nahen Umfeld anschaut, also eben wirklich mit dem Partner, vielleicht mit den Eltern, so die ganz, ganz nahen Beziehungen, die man hat, da gibt es dann aber keine Unterschiede mehr. Das finde ich ist ganz spannend. Also, dass man tatsächlich sieht, dass, wenn man jetzt zum Beispiel die Großbritannien, die Menschen vergleicht mit Menschen in Italien, dass man da sieht, dass die Berührungen, die sie sich einerseits wünschen, auch die sie zulassen und die Häufigkeit der Berührung mit dem Partner, die sind ganz vergleichbar. Aber eben halt nicht, wie oft sie diesen Partner dann berühren, wenn sie eben in der Öffentlichkeit im Café sind.
Gibt es da so einen Wandel? Also, bis vor Corona gab es da einen Wandel? Weil, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe mich früher so mit meinen Kumpels in den 90ern oder so, wir haben uns eigentlich nicht umarmt, glaube ich. Und das kam dann irgendwann auf, ne, dass man sich wirklich umarmt hat. Und ich weiß auch von Leuten, die mir gesagt haben, sie sind eigentlich ganz froh, dass jetzt Corona ist, weil sie jetzt irgendwie jeden umarmen mussten. Da hatten sie eigentlich auch keine Lust drauf.
Ja, das stimmt. Nee, ich glaube, es gibt schon so einen gewissen Wandel. Ne? Also ich meine, wenn ich mir noch irgendwie eine ältere Generation angucke, wie mein Vater, für den war das eigentlich, also man schüttelt sich halt die Hände, ne? Und das war's. Aber dann, glaube ich, ist es tatsächlich immer mehr geworden, so in der jüngeren Zeit, dass es halt immer mehr wird, dass man sich umarmt zur Begrüßung oder vielleicht auch mit Küsschen begrüßt und verabschiedet. Das sind natürlich aber eigentlich kulturelle Phänomene, ne? Also ich meine, das hat dann nicht so sehr was mit unseren Bedürfnissen zu tun, sondern tatsächlich eben damit, was gerade, naja, so angesagt ist eben auch. Und ich denke, insofern, dass das nichts mit den biologischen Bedürfnissen zu tun hat, das erklärt eben auch, weshalb es dann diese Leute gibt, die sagen, mir ist das jetzt aber eigentlich unangenehm, weil das eben nochmal was anderes ist, wenn man Bekannte umarmen muss, auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht danach fühlt, oder ob man jetzt irgendwie mit dem Partner auf dem Sofa kuschelt und dann, da kommen tatsächlich die Bedürfnisse, glaube ich, richtig, das Biologische kommt da so richtig zum Gange. Ja.
Ich kenne das aus einem Ausbildungsgang, wo einfach aus einer Ausbildung einer therapeutischen, wo es einfach auch eine sehr enge Gruppe wurde und dann man sich tatsächlich sehr achtsam auch in Arm genommen hat und das teilweise auch sehr lang gehalten hat einfach und irgendwann merkt man, wie so eine Entspannung tatsächlich kommt. Ne? Aber da muss man schon eine Weile halten, bis man das merkt, ne? Das ist wirklich, ne? Und das ist auch ungewohnt, einfach fremde Menschen, also vergleichbare Fremde, mit denen man halt nicht in einer Beziehung ist, so zu halten. Aber das ist was anderes als dieser schnelle Hack mal so zwischendurch.
Das stimmt, das ist natürlich auch was anderes. Ne? Da kommt ja auch wieder der Kontext mit rein. Ob ich jetzt jemanden zur Begrüßung mal kurz umarme, ist natürlich was anderes als, ne, wenn ich gerade irgendwie ein bisschen vielleicht gestresst bin und jemand nimmt mich jetzt mal lange in den Arm. Was da eben auch, glaube ich, die Rolle spielt, ist auch letztendlich die Intention des anderen, auch meine eigene Stimmungslage. Also es ist sehr schwierig, Berührungen so darauf zu reduzieren, was da sozusagen mechanisch passiert, ob das jetzt eine Umarmung ist oder ein gestreichelt werden oder ein Händeschütteln, sondern einfach der Gesamtkontext ist eben, der spielt die größte Rolle dabei eigentlich.
Okay, ja. Ja, spannend. Du hast auch dazu geforscht, was Berührung macht mit Menschen, die unter einer psychischen Störung leiden. Also auch sehr anstrengend, ne? Schizophrenie oder sowas habe ich gelesen und Autismus.
Genau, also die Schizophrenie-Studie haben wir jetzt noch gar nicht gestartet. Wir haben eine abgeschlossen mit ADHS und wir sammeln auch Daten mit Menschen, die Autismus haben. Da ist ein bisschen der Hintergrund, dass ich also denke, ne, also es gibt viele dieser psychischen Störungen, wo zur Symptomatik so eine Art Ich-Störung gehört. Also wo es Probleme gibt zwischen erstmal mit der Selbstwahrnehmung im Allgemeinen, der körperlichen Selbstwahrnehmung und dann auch dieser Differenzierung zwischen das bin jetzt ich und das sind andere Menschen. Was ganz wichtig ist für einerseits die eigene Wahrnehmung und die Körperwahrnehmung und andererseits aber auch fürs soziale Verhalten natürlich. Und letztendlich muss man da eigentlich so eine Balance haben, dass man sozusagen zwar differenziert zwischen ich und andere, aber diese Differenz darf auch nicht viel zu groß sein. Also wenn man so eine ganz klare Grenze hat, so nur das bin ich und sich also dann letztendlich in Schlussfolgerung nicht in andere hineinversetzen kann, dann wird das wiederum Auswirkungen auf unser Empathievermögen haben.
Das wäre ja dann im Autismus, ne? Das ist eigentlich fast schon die...
Genau. Also da ist Symptom, der Gedanke, dass da vielleicht diese Trennung zwischen ich und anderen, dass die stärker ist als bei neurotypischen Menschen.
Okay. Und hast du da schon Ergebnisse, die du verraten darfst, was passiert bei Berührung?
Also die ADHS-Studie, die haben wir schon veröffentlicht. Da sehen wir tatsächlich auch so ein Muster, dass sozusagen dieser Unterschied zwischen Selbstberührung und Berührung durch andere Menschen, dass der größer ist. Also sozusagen, was passiert im Gehirn, wenn man sich selber berührt im Vergleich zu was passiert, wenn jemand anders einen berührt. Dieser Unterschied zwischen diesen beiden Berührungen, der ist größer bei Menschen mit ADHS. Und das finde ich eigentlich besonders spannend in Bezug darauf, dass man ja weiß, dass bei ADHS das ist oft so eine somatosensorische Hypersensitivität gibt. Also das ist ja, das kennen wahrscheinlich gerade Eltern mit ADHS-Kindern auch sehr gut, dass die Kinder, also die stören sich irgendwie an einem Schild, das im T-Shirt ist und kratzt oder die wollen bestimmtes Essen nicht essen, weil es sich eklig anfühlt, die Konsistenz ist blöd oder Zähneputzen wird oft als unangenehm empfunden, weil einfach das Gefühl im Mund so komisch ist. Und das ist ja so eine Art, es ist so eine Hypersensitivität, dass man so gewisse taktile Reize, also Berührungsreize, nicht so gut ausblenden kann oder dass die irgendwie stärker vertreten sind. Was vielleicht sogar letztendlich zu einer gewissen Aufmerksamkeitsstörung führen kann. Denn wenn man die ganze Zeit alle diese Reize hat, ne, die irgendwie reinkommen und wenn die ganze Zeit man spürt die Klamotten am eigenen Leibe und die kratzen und sind irgendwie unangenehm, ist ja, glaube ich, ganz logisch, dass man sich dann nicht konzentrieren kann auf was anderes. Naja, und also mein Gedanke jetzt ist dazu, dass wenn wir eben diesen Unterschied sehen zwischen, diesen größeren Unterschied zwischen Selbstberührung und Fremdberührung, dann ist das in einer Art und Weise ein Zeichen dafür, dass also sozusagen die Wahrnehmung des eigenen Körpers selbst, also dieser Grenze von das ist mein Körper, dass die eigentlich stärker ausgeprägt ist. Und dann könnte man sich ja vorstellen, also ich meine, das haben wir jetzt nicht direkt getestet, aber eine mögliche Interpretation dieser Daten ist eben, dass es eben sein kann, dass wenn man eben diese ganz klare Grenze hat von das ist mein Körper und alles andere ist eben irgendwie draußen, dann ist es aber auch schwieriger, zum Beispiel die Kleidung irgendwie in diese Körperselbstwahrnehmung zu integrieren. Sodass es vielleicht dann störender empfunden wird, wenn da irgendwas kratzt oder unangenehm ist. Ne?
Ist mehr fremd dann.
Genau. Also ich meine, wir haben jetzt nicht direkt diesen Nachweis erstellt, aber ich denke, das ist eine spannende Interpretation, der wir vielleicht auch hoffentlich nochmal nachgehen werden.
Ja. Hm. Also sollten wir uns alle mehr streicheln.
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest, wenn wir es wollen und wenn die anderen es auch wollen. Ne? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt wieder. Aber also es gibt eigentlich, wenn alle einverstanden sind und es als angenehm empfunden wird, dann gibt es ja keine Nachteile. Warum sollten wir nicht? Es gibt nur Vorteile. Wir sind weniger gestresst, wir fühlen uns besser, ist gut für die Gesundheit. Mhm. Also stärkt sogar das Immunsystem.
Also ohne Corona würdest du dein wissenschaftliches Siegel zu den Kuschelpartys geben quasi.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn den Leuten das Spaß macht. Ich muss sagen, also ich persönlich würde wahrscheinlich das gar nicht genießen können. Mhm. Ich bin dann eher so jemand, der sich gerne berührt mit Menschen, die mir sehr nahe stehen, aber nicht mit Menschen, die eher fremd sind. Aber es gibt ja viele Leute, die das als sehr angenehm empfinden, mit die eben gerne kuscheln mit auch mit Fremden. Das ist ja so organisiert bei den Kuschelpartys, dass es eben trotzdem alles mit Einverständnis zu tun hat. Mhm. Und insofern, ja, klar, auf jeden Fall. Mhm.
Hat das auch was mit unserer Resilienz zu tun, also die Berührung? Du hast ja auch ein Buch über Resilienz geschrieben letztes Jahr.
Ja, in eigentlich auf verschiedenen Ebenen hat es was mit der Resilienz zu tun, würde ich sagen. Und zwar einerseits wieder in Bezug direkt mit auf das Stressempfinden, dass es eben das Berührung, liebevolle Berührung, unser Stressempfinden verringern können. Mhm. Und zwar auch vorbeugend. Das finde ich ist auch ganz spannend. Das ist schon eine ganz schöne Studie, die das zeigen konnte, dass man also, wenn man vor einem stressigen Ereignis irgendwie Prüfung vielleicht von einem lieben Menschen umarmt wird, dann ist man weniger gestresst. Also es ist nicht nur im Nachhinein, sondern tatsächlich hat eine vorbeugende Wirkung. Also es ist super, wenn man morgens früh, bevor die Kinder aus dem Haus gehen, die nochmal richtig schön drückt, dann kommen sie besser durch den Schultag.
Oh, das ist ja schön, ja.
Genau, das ist also sozusagen quasi vielleicht der direkte Effekt auf die Resilienz. Und dann natürlich indirekt ist es bekannt, dass Resilienz also besonders gestärkt wird durch gute soziale Beziehungen. Dass also Resilienz eigentlich nicht nur was ist, was wir in uns drin haben als Individuum und als einzelner Mensch, sind wir jetzt resilient oder nicht, sondern es ist sehr viel damit zu tun hat, wie eingebunden wir eigentlich sind in unser soziales Umfeld, ob wir wissen, dass wir eben Unterstützung von anderen Menschen haben können, ob wir auch die Fähigkeit haben, zu anderen Menschen zu gehen und die um Hilfe zu bitten. Mhm. Ja? Und da kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück zu dem, was wir vorhin hatten mit dem Attachment. Ne? Also dass natürlich dieses Gefühl von Vertrauen in die Mitmenschen, dass das gestärkt wird, durch Berührung schon in der frühen Kindheit und letztendlich, dass natürlich auch die Beziehung, die wir eben haben zu unseren Mitmenschen, unserer Familie, unseren Freunden, dass die auch wiederum verstärkt werden und dass wir uns denen näher fühlen, indem wir die öfters berühren, indem wir mit denen mal eine lange Umarmung aushalten.
Hast du noch mehr Tipps, was ich machen kann, wenn ich vielleicht mit dem Berühren selbst ein Problem habe, ne, weil ich das vielleicht auch selbst nicht gelernt habe und einfach merke, es fällt mir schwer, ne, da hinzugehen.
Ja, ich denke, das ist eigentlich ganz interessant, weil es tatsächlich, glaube ich, sehr viel einerseits mit der frühkindlichen Erfahrung zu tun hat. Wie wurde man berührt von seinen Eltern? Und dann hat das vielleicht auch eigentlich was mit unserer kulturellen Sozialisation zu tun. Das ist dass wir es eben halt doch oft irgendwie als unangenehm finden, zum Beispiel einfach einen Freund zu umarmen und dann mal länger diese Umarmung zu halten, anstatt nur so ganz kurz für eine Sekunde und sich dabei vielleicht noch auf die Schultern zu klopfen, sondern einfach mal so da stehen und sich nur umarmen, ohne was zu sagen. Ich glaube, das empfinden viele Menschen einfach als sehr unangenehm. Und ich denke, das muss so nicht sein. Da muss man vielleicht mal, der erste Schritt ist einfach mal drüber nachzudenken. Ich denke, das Wichtigste ist mal sich selbst beobachten, sehen, was finde ich angenehm, was finde ich nicht angenehm. Wenn ich was nicht angenehm finde, obwohl es eigentlich also gut gemeint war, vielleicht mal jemand hat mir die Hand auf die Schulter gelegt oder jemand wollte mich eben ein bisschen länger im Arm halten und ich fand das unangenehm, dann kann man auch überlegen, warum finde ich das eigentlich unangenehm. Ich denke, Reflexion ist da der erste Schritt. Und dann ist es natürlich klar, man soll sich selbst auch zu nichts zwingen. Aber gleichzeitig kann man doch irgendwie auch versuchen, so ein bisschen sich herauszufordern, an die eigenen Grenzen zu gehen. Mal sehen, was passiert, wenn ich das mal zulasse. Ne? Das ist nicht einfach, aber wenn man sich an einem Tag gut fühlt, dann kann man vielleicht mal versuchen, ein bisschen das auszuhalten und so ein bisschen sich selbst herauszufordern.
Ja. Fand das auch schön, dachte eben, als du erzählt hast, dass wir die wenn wir die Schule entlassen, so oder den Schultag, die Kinder, dass quasi das Umarmen fast wichtiger ist als das Pausenbrot eigentlich zur Stärkung.
Ja,
ne?
Genau, ja, die emotionale Stärkung. Ich glaube, die ist, die gerade beim Schulalltag, glaube ich, ist das super wichtig, dass die Kinder da morgens nochmal so ein bisschen so ein Gefühl kriegen, so alles ist gut und jemand ist da und zu Hause und wartet auf mich und unterstützt mich.
Also noch Tipps, was wir jetzt machen können, so Corona mit Blick auf Stress, einfach so aus der Resilienzforschung oder aus der Berührungsforschung?
Also ich meine, es kommt natürlich immer ganz auf die individuelle Situation an. Ne? Ich meine, manche Menschen sind jetzt zu Hause irgendwie eingesperrt mit ihrer Familie und die wollen dann vielleicht weniger berührt werden. Das kann ich auch mir gut vorstellen. Ne? Wenn man mit seinen zwei kleinen Kindern zu Hause ist, also meine Kinder hüpfen die ganze Zeit auf mir rum und klettern auf mir rum und hängen an mir dran. Das sind auch nicht unbedingt immer liebevolle Berührungen. Manchmal ist das eher ein bisschen rabiat und wild. Und da will ich manchmal einfach meine Ruhe haben. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man auch als Eltern auf sich selber hört und in sich reinfühlt und nicht sozusagen alles mitmacht, sondern auch seine Grenzen aufzeigt. Ich meine, das ist auch natürlich immer ein wichtiger Punkt im ganzen Bereich mit dieser Berührungssache, ist, dass man natürlich auch lernen muss, seine Grenzen aufzuzeigen. Und wenn man das als Eltern macht, den Kindern gegenüber, dann lernen die natürlich darüber auch, wie das ist, ne? Dass der andere Mensch Grenzen hat, dass man die nicht übertreten soll. Mhm. Und dann lernen sie vielleicht auch, dass das natürlich auch okay ist, wenn sie selbst ihre Grenzen so aufzeigen. Ja. Das ist natürlich jetzt mal die eine Situation, also wenn man eingesperrt ist mit einer Horde wilder Kinder. Und wenn man natürlich alleine zu Hause ist, dann ist es eigentlich was ganz anderes. Da kann man natürlich versuchen, seine eigene Körper- und Selbstwahrnehmung irgendwie zu stärken über andere Art und Weise, ohne eben die zwischenmenschliche Berührung. Das ist dann eben, wie gesagt, kein Ersatz, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man hat. Also man kann natürlich zum Beispiel durch Sport, durch Yoga, durch autogenes Training versuchen, den eigenen Körper zu spüren, die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Man kann versuchen, die Wärme, die zwischenmenschliche Wärme, die da fehlt, vielleicht so ein bisschen auszugleichen, indem man eben, naja, halt ein warmes Bad nimmt oder sich irgendwie schön einkuschelt. Wenn man sich schön in eine warme Decke einkuschelt, da hat man auch gleichzeitig diesen Druckeffekt, der da vielleicht fehlt. Und natürlich können Menschen, die so glücklich sind, dass sie ein Haustier haben, können natürlich auch mit ihrem Haustier kuscheln. Also mit Tieren kuscheln ist natürlich auch, ich würde es gar nicht mal einen Ersatz nennen, sondern eigentlich würde ich sagen, es ist gleichwertig.
Wow.
Zumindest, wenn man zu dem Tier eine gute Beziehung hat. Ja, also ich meine, es gibt ja Menschen, die haben zu ihrem Hund oder ihrer Katze eigentlich eine engere emotionale Beziehung als zu ihren Mitmenschen. Und insofern würde ich sagen, dass wenn man mit dem Tier dann kuschelt, dass es denselben Effekt eigentlich hat, wie wenn man mit einem lieben Menschen kuschelt.
Untersucht habt ihr das nicht, oder? Was passiert bei Berührungen von Tieren?
Es gibt zumindest Studien, die zeigen, dass zum Beispiel, wenn jemand mit seinem Hund spielt, dass da auch Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist ja bekannt so als dieses Bindehormon oder Liebeshormon, hat aber auch Effekte auf den ganzen Körper, auf die Stressresilienz, auch aufs Immunsystem. Und das wird also eben auch beim Spielen und Kuscheln mit dem Hund ausgeschüttet. Und ich glaube, es gab auch, in derselben Studie wurde auch Cortisol nochmal untersucht. Also das hatten wir ja vorhin, das Stresshormon. Das tatsächlich eben dann auch runtergeht, wenn man mit einem lieben Hund spielt.
Was ich noch spannend fand, fällt mir gerade ein, war die Streichelgeschwindigkeit, die ihr gemessen habt. Ich wusste nicht, dass es eine Streichelgeschwindigkeit gibt.
Genau, das Lustige bei der Streichelgeschwindigkeit ist ja, dass wir das gar nicht wissen müssen, weil wir intuitiv andere Menschen eigentlich schon in der richtigen Geschwindigkeit streicheln. Das mit der Streichelgeschwindigkeit, der Hintergrund dazu ist, dass es also gewisse Rezeptoren in der Haut gibt, die reagieren also ganz speziell auf ganz spezielle Reize. Und zwar ist das erstmal eine Temperatur von ungefähr 32 Grad Celsius, was eigentlich ganz interessant ist, weil die meisten Rezeptoren, die man eben in der Haut hat, die reagieren zum Beispiel auf besonders kalte Reize oder auf besonders heiße Reize, sodass man eben Kälte und Hitze eben spüren kann. Aber 32 Grad ist ja sozusagen fast Körpertemperatur. Insofern eigentlich verwunderlich, dass wir da Rezeptoren haben, die darauf reagieren. Aber wenn man sich das überlegt, 32 Grad ist ungefähr so die Temperatur von unseren Fingerspitzen. Ganz spannend. Und dann reagieren die also besonders gerne auch auf so eine gewisse Geschwindigkeit, so zwischen 3 bis 10 Zentimeter pro Sekunde. Das ist eben genau die Geschwindigkeit, mit der wir uns streicheln gegenseitig. Und das ist auch die Geschwindigkeit, in der wir streicheln am meisten angenehm empfinden. Also wenn es schnelleres Streicheln ist, dann ist das ja eigentlich nicht mehr richtig Streicheln. Das ist ja mehr so ein Reiben oder Rubbeln. Und langsamer, naja, das ist dann irgendwie gar nicht mehr, das ist irgendwie eine Berührung, aber nicht, also man würde das auch nicht als Streicheln bezeichnen. Das Wort Streicheln an sich bezeichnet ja schon eine Berührung in genau dieser Geschwindigkeit eigentlich interessanterweise. Ja, also insofern, wir müssen da gar nicht Geschwindigkeiten messen oder da über unser eigenes Streichelverhalten nachdenken, weil wir es eigentlich automatisch richtig machen.
Ist das kulturell auch übergreifend dann gleich quasi? Dieses?
Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt, die das ganz weltweit vergleichen, wäre eigentlich spannend. Aber ich bin ziemlich sicher, ich wäre doch sehr sicher, dass es vergleichbar ist.
Jetzt, wo du gerade rubbeln und streicheln gesagt hast und so, musste ich gerade noch an die sexuelle Berührung denken. Du hast ja auch ein Kapitel da drin, das habe ich auch leider noch nicht gelesen, über Kuschelpartys, Tantras und ich weiß nicht, so heißt es, glaube ich, in dem Human Touch Buch. Was gibt's denn bei der körperlichen Liebe zu beachten oder vielleicht so Spannendes zu wissen? Weil es ja für Eltern, ich finde das immer so wichtig, dass Eltern halt da auch ihre Körperlichkeit leben einfach, ne? So als Paar. Weil ich das so als, ich persönlich halte das für ein tragendes Element von einer Familie. Ne?
Ja, das stimmt, ja. Und ich meine, ich würde sagen, da sind die Übergänge halt eigentlich fließend, ne? Von so normalen, sozialen, liebevollen Berührungen hin in den Bereich, wo es dann irgendwie was Sexuelles wird. Und ich glaube, letztendlich ist das auch, jetzt muss ich schon wieder mit meinem Kontext kommen, es kommt ganz auf die Situation an. Ich denke, wie wir so eine Berührung interpretieren, hängt ganz viel von der Situation ab. Wenn irgendwie mein Partner mich irgendwie beim Frühstück mal so sanft an der Schulter berührt, nachdem ich gerade irgendwie über einen Ärger geredet habe, dann empfinde ich das mehr als Trost. Mhm. Und wenn das dann in einer mehr intimen Situation passiert, dann empfinde ich das vielleicht mehr als eine erotische Berührung. Insofern würde ich sagen, dass eigentlich das, was Berührung irgendwie erotisch macht, dass das größtenteils vom Kontext eigentlich kommt und nicht von der Art und Weise, wie wir berührt werden.
Okay, ja.
Gibt's Weil natürlich sind diese Berührungen ganz genauso super wichtig und tragen, glaube ich, auch in einer vergleichbaren Art und Weise eben zu dieser Selbstwahrnehmung, der körperlichen Selbstwahrnehmung bei und dann eben auch wiederum ganz genauso zur Stärkung der Paarbeziehung. Es wird ja auch wieder Oxytocin ausgeschüttet, besonders viel eigentlich in einer irgendwie mehr erotischen Interaktion mit jemandem.
Okay, oh wow. Ja. Ja, also mir bleibt wirklich jetzt nochmal im Gedächtnis von dem Gespräch, dass dieses, wenn ich jemand anders halte oder berühre, dass ich dann meine Selbst spüre, ne? So dieses das finde ich total spannend. Also einfach, dass ich in der Bindung oder in der Verbindung halt die Autonomie eigentlich spüre. Ne? Das ist ja das finde ich immer so ein spannender Paradoxie, eine spannende Paradoxie. Ne? Das Kind erlebt das ja auch im Mutterleib. Es entwickelt sich autonom aus sich heraus, ist aber in der ganzen Zeit in der Verbindung. Und
ganz genau.
Und irgendwo gibt es da manchmal so die Vorstellung in unserer Gesellschaft, dass sich das widerspricht, Verbindung und Autonomie. Aber jetzt hast du das gerade nochmal, finde ich, sehr deutlich gemacht, dass das, wenn ich jemand umarme, absolute Verbindung und dadurch spüre ich mich. Das finde ich echt spannend, ja.
Ja, ja.
Ja. Rebecca, vielen, vielen Dank. Also ich möchte nicht nur Danke sagen für das Interview, sondern auch für deine Arbeit. Und dass du die halt auch in die Welt bringst, deine wissenschaftlichen Erkenntnisse halt auch in Büchern, die Normalsterbliche lesen und verstehen können. Also Human Touch und Resilienz sind nämlich zwei ganz wichtige Themen, auch gerade für Eltern. Und beides mal auch leicht verständlich aufbereitet. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Dir jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Erstmal, wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn einen deine Arbeit interessiert?
Also vielleicht ist Twitter am besten, da kann man mich finden. Und ansonsten, also ich meine, kann man einfach auf meiner Website nachgucken. Da gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man mir schreiben, wenn man, wenn man wirklich möchte.
Genau, packen wir alles in die Shownotes. Mhm. Jetzt habe ich noch ein paar abschließende Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. Und zwar, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest später oder durftest?
Da muss ich mal kurz überlegen. Ich weiß nicht, spontan fällt mir nichts ein. Ich weiß nicht, ob mir was gefehlt hat.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Ich würde sagen, am meisten für ihre eigentlich immer vorhandene Unterstützung.
Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten, oder sagst, das sind die wichtigsten Punkte, an die ihr euch halten könntet, solltet, müsstet, dürftest, was wären das?
Ich denke, das vielleicht das Wichtigste ist eben, wie ich eben auch meinen Eltern am meisten dafür dankbar ist, dass man seinen Kindern zeigt, dass man immer für sie da ist, dass man sie immer unterstützt und auch in Konfliktsituationen eben die Beziehung nicht gefährdet ist. Mhm. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Sachen. Dann, dass man den Kindern aber eben auch Raum zur Entwicklung gibt, dass es eben nicht, dass man diese Unterstützung, die man ihnen zeigt, aber nicht, dass sie nicht dazu führt, dass man sie sozusagen erdrückt, sondern dass sie trotzdem die Freiheit haben müssen, der Mensch zu werden, der sie sein wollen und nicht der, den man, von dem man als Eltern gerne möchte, dass sie das werden. Das ist ja oft ein bisschen schwierig. Und dann ein Punkt, der mir immer sehr am Herzen liegt, ist, dass es so wichtig ist für Kinder, sich selbst und die Umwelt tatsächlich und in echt und in real zu erfahren und nicht in der digitalen Welt. Also das ist wirklich eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist, dass heutzutage man immer mehr sieht, dass die Kinder eigentlich nur noch am Handy sitzen oder am Computer, an irgendeinem Bildschirm. Und da fehlt ja eben genau diese leibliche Interaktion. Da erleben sie ihren Körper nicht, da spüren sie sich nicht selber. Und es ist viel wichtiger, dass die Kinder erstmal lernen, wer sie selbst sind, was ihr Körper ist, wie der funktioniert, zu sehen, dass sie selber die Umwelt, ihre Umwelt beeinflussen können und dann aber auch gleichzeitig, dass die Umwelt einen Effekt auf sie hat. Also besser rausgehen und auf den Spielplatz schicken und draußen spielen lassen und lieber unbeaufsichtigt eine Weile irgendwo in einem Park rumspringen, als zu Hause mit dem digitalen Gerät sitzen.
Okay. Beziehung, Freiraum und das Abenteuer draußen. Fasse ich mal zusammen.
Ja, schönes Zusammenfassen.
Rebecca, vielen, vielen Dank.
Danke auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, so eine wunderschöne Folge. Berührung ist etwas, das habe ich mir wirklich erarbeitet. Ich habe früher damit echte Probleme gehabt. Also wenn du meine Freunde fragen würdest, ich war jetzt nicht der Erste, der die Hand ausgestreckt hat und die Hand geschüttelt hat. Das war mir irgendwie, keine Ahnung, ich hatte da keinen richtigen Zugang zu. Und heute bin ich jemand, der gerne Menschen in den Arm nimmt und auch sehr lange, wenn das möglich ist. Leider ist das zurzeit nicht möglich. Der große, große Vorteil, den wir als Familien haben, bei all dem Lockdown-Scheiß und dem ganzen Schulwahnsinn und der Kita und was auch immer, diese ganze Anspannung, wir haben die Berührung. Und wir haben die Möglichkeit und auch die Pflicht, bei aller Berührungsmöglichkeit, wie das Rebecca sagt, gut auf uns zu schauen und gerade die Eltern, die zu Hause sind, mit Kindern, Kleinkindern zusammen, auch zu schauen, wann die Berührung zu viel ist, wann sie den berührungslosen Raum brauchen. So viel für heute. Am 7.1. ist das um 16 Uhr, glaube ich, ist das Webinar zur Wut. Das heißt, glaube ich, Wut deines Kindes verstehen. Am gleichen Tag beginnt die Pre-Works für den Online-Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das ist diesmal übrigens eine Woche länger. Ich habe noch ein Modul dazu gepackt. Da geht es um die Wut der Eltern. Das ist an mich herangetragen worden von dir, von euch, dass sie sagte, es geht auch um meine Wut. Ich habe ein Zusatzmodul reingepackt. Das heißt, du kriegst jetzt für den gleichen Preis ein Kurs, der ein Modul eine Woche länger ist. Und ja, ich bin total begeistert, weil es so eine schöne Reise ist jedes Mal mit den Menschen. Und es ist so unglaublich, wir sehen uns ja nie in real, wir sehen uns wirklich nur online und trotzdem nach diesen, jetzt sind es dann 5 oder 6 Wochen, ich merke immer wieder, wie diese Gruppe zusammenwächst. Und das ist ein total schönes Geschenk, auch für dich, gerade hier in der jetzigen Zeit, einfach so einen Austausch zu haben, so einen Anker zu haben, wo du weißt, das sind ganz liebe Menschen, die dich auch begleiten. Ja, deswegen meine Empfehlung, komm gerne in den Kurs, Wut und Fülle deines Kindes gelassen meistern. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du überhaupt eingeschaltet hast, dass du überhaupt auf der Suche bist und sagst, wie kann das anders gehen? Und dass in der Wunsch in dir drin ist, das so, ich sag mal, gut zu machen für dich und dein Kind. Ja, dafür ein ganz großes Danke an dieser Stelle an dich. Und jetzt hab einen wunderbaren Tag.